ARD. Stell dir vor, du bist in Los Angeles. Aber denk nicht an das Hollywood-Sign und die fetten Promi-Villen. Nicht an den von Palmen gesäumten Strand und den Muscle Beach. Nicht an die ganzen Highways und Autos. Sondern an die überraschend grüne Seite von Los Angeles, der man im kalifornischen Winter und Frühling begegnet. Der Januar und Februar sind besonders nass. Dann sind die Hügel von Hollywood mit einem hellgrünen Grasteppich bedeckt. Und in den Bergen von Santa Monica tragen die Kronen der kalifornischen Steineichen ein saftiges, dunkles Grün. Und jetzt stell dir Billie Eilish als Kind vor. Sie ist hier aufgewachsen. Ihre Eltern haben sie über die ewig vielen Wanderwege geschleppt, die überall um die Stadt und mitten durch sie hindurchführen. Hier geht sie immer noch regelmäßig mit ihren Hunden wandern, wie man das in Los Angeles halt so macht. Aber diesen Januar, im Jahr 2025, ist alles anders. Billie steht draußen und schaut in den Himmel. Große Wolken. Es sind keine normalen Wolken, sondern Rauchwolken. Beißender Brandgeruch zieht in ihre Nase. Es hat den ganzen Monat nicht geregnet. Die heißen Santa Ana-Winde peitschen mit enormer Geschwindigkeit durch die Stadt und trocknen alles noch mehr aus. Im Westen der Stadt hatte es am Morgen zuvor angefangen zu brennen. Dann am Abend im Norden. Es ist lange nicht das erste Feuer, das Billie oder Los Angeles gesehen hat. Aber das schlimmste Feuer. Sie zückt ihr Handy, öffnet Instagram und macht ein Foto. Dann tippt sie: Das ist so, so katastrophal und unheimlich. Und postet ihre Insta-Story. Der Himmel über Los Angeles wird die ganze Nacht rot glühen.
Willkommen zu Billie Eilish Story, der Podcast über einen der jüngsten und größten Popstars unserer Zeit. Mein Name ist Lea, ich bin Sängerin und Billie Eilish-Fan.
Ich bin Gisem Celik, Popkulturexpertin, Podcasterin und einfach gerne Fan von großen Popstars.
Wir nehmen Billie Eilish, ihre Kunst und ihre Karriere in 6 Folgen ganz genau unter die Lupe. In dieser Folge diskutieren wir, ob Billie Eilish ein klassisches Nepo-Baby ist und tauchen ein in ihre Kindheit in Los Angeles zwischen KünstlerInnen-Eltern, Homeschooling und einer besonderen Erziehung. Und wir lernen Billie, die Aktivistin, kennen.
Und wir besprechen, dass sie garantiert sowas wie Rekordhalterin in Dude-Sagen ist.
Dude.
Dude.
Oh, dude.
I'm dude.
Dude.
Dude, like, it's a weird thing, dude.
Einfach jeden und wirklich alle mit Dude, also Kumpel, anzusprechen, das ist mega typisch für Leute, die gebürtig aus Los Angeles kommen. Und genau das ist Billie, eine sogenannte Angelina. Das hier sagt sie über ihre Heimatstadt beim Benefizkonzert Fire Aid 2025 in Los Angeles.
LA is like my favorite place in the world and my only home. And I've, my brother and I, you know, grew up here and live here. And it's the greatest place in the world and I care about it so much.
LA ist ihr liebster Platz auf der ganzen Welt und ihr einziges Zuhause.
Ich würde sagen, Los Angeles zu verstehen, heißt auch Billie Eilish zu verstehen. Und darum geht es speziell in dieser Folge. Ihre Heimat, ihre Eltern und wie beides sie so sehr geprägt hat, dass sie schließlich zur Klimaaktivistin wurde. Die wie kaum ein anderer Popstar dafür kämpft, dass weder ihre Heimatstadt noch ihr Heimatplanet in Flammen aufgeht.
Okay, should we kick it off, Dad?
Die Billie Eilish Story. Folge 4. Nepo Baby aus LA. Billies Wurzeln.
Okay. Was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an Los Angeles denkst? Warst du schon mal da?
Also ich denke auf jeden Fall an die Musikindustrie und an all die KünstlerInnen, die da wohnen und arbeiten. Ich finde das eine mega spannende Stadt, wo einfach so viele kreative Menschen zusammenkommen. Ich war lustigerweise noch nie wirklich da. Ich war einmal für ein Stopover da und bin aus dem Flughafen raus und war dann 6 Stunden in Los Angeles und dann wieder in den Flughafen und weiter.
Ich finde, das zählt.
Das zählt. Ich war auf jeden Fall in der Stadt ganz kurz unterwegs, aber ich kann nicht wirklich viel zur Stadt sagen. Warst du schon mal da?
Ich war noch nie in Los Angeles und ich stelle mir das so vor, dass alle die ganze Zeit nur Auto fahren und man zu Fuß eigentlich gar nicht rumkommt in der Stadt und dass alle mega cool aussehen. Und ich glaube, sehr viele Leute denken da an Klischees, also an Hollywood, die ganzen Filmstars und der Glamour. Und dass es vielleicht auch ein bisschen oberflächlich ist. Aber wenn man mal unter die Oberfläche schaut, merkt man eigentlich ganz schnell, was für eine mega spannende Kulturmetropole Los Angeles eigentlich ist. Das meintest du ja gerade auch. Also die bildende Kunst hat hier eine super große Szene und sehr bekannt ist zum Beispiel das Getty Museum mit seiner riesigen Sammlung. Es gibt eine sehr große Comedy-Szene. Und The Comedy Store ist eine der wichtigsten Bühnen für Comedians auf der ganzen Welt. Schauspieler und Komiker Jim Carrey ist hier zum Beispiel groß geworden. Und extrem viele MusikerInnen leben hier und kommen auch hierher, um Alben aufzunehmen. Ich denke da zum Beispiel an Miley Cyrus, an Beyoncé oder auch die Kaulitz-Brüder. Und da nennen wir jetzt nur sehr berühmte MusikerInnen. Aber gerade weil man in dieser Stadt mit der eigenen Kunst Geld verdienen und so berühmt werden kann, zieht das natürlich auch sehr viele werdende KünstlerInnen an. Eine davon ist Maggie Mae Baird, Billys Mama, mit roten Haaren und Augen eisblau wie Billys Augen. Maggie wird 1959 in einer Kleinstadt im US-Staat Colorado geboren. Sie zieht erst nach New York und dann 1991 nach Los Angeles, um Karriere als Schauspielerin zu machen. Über die Jahre hat sie extrem viele Jobs. Wir gucken einfach mal auf ihre IMDb-Seite. Da haben so gut wie alle Leute, die irgendwas mit Film zu tun haben, ein Profil, auf dem alle Jobs aufgelistet werden. Und wenn man sich mal Maggies Profil anguckt, dann hat sie einfach krasse und auch krass viele Credits. Sie spielt in La La Land, Deadpool, selbst ist die Braut, Friends, Akte X, Six Feet Under, West Wing und Charmed. Und das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt.
Wow, das wusste ich gar nicht. Mega krasse Karriere.
Ja, ich glaube, viele wissen das nicht, aber Maggie ordnet das dann 2021 im Podcast mit Host Rich Roll ein bisschen anders ein.
Does look impressive on IMDb, but you're like, well, that's like, you know, how many jobs in a year and how much did it actually pay and what was your role? And I was cut out of more movies than I've ever been seen in.
Sie sagt, über die Jahre verteilt sind es eigentlich nicht viele Rollen und auch nicht immer gut bezahlte. Und sie wurde aus mehr Filmen rausgeschnitten, als sie in Filmen überhaupt zu sehen war. Und Side Note von mir, viele ihrer Rollen sind auch nur in ganz großen Anführungsstrichen so Stimme im Hintergrund und jetzt keine große Rolle.
LA is full of working class actors, people who manage to make a living, not a great living. Maybe they supplement that living by teaching or working another job, but you know, they manage to kind of keep their foot in the door.
Sie sagt dann weiter, dass sie eine Arbeiterklasse-Schauspielerin ist. Das heißt, man verdient irgendwie gerade so mit Schauspiel seinen Lebensunterhalt, aber oft muss man noch zusätzliche Jobs machen, wie unterrichten. Und das ist auch ganz normal für einen Großteil der SchauspielerInnen in LA.
Das trifft ja auf sehr viele KünstlerInnen zu, aber man hört wahrscheinlich nur wenig davon, weil diese Menschen dann vielleicht nicht so berühmt sind und dadurch nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen.
Ja, und bei Maggie ist es so, sie hangelt sich wirklich von Job zu Job. Bei einem Job in Alaska trifft sie dann auf einen Schauspieler, der ein ziemlich ähnliches Leben führt, Patrick O'Connell, Billys späterer Vater. Sie verlieben sich und heiraten 1995, sie renovieren Häuser zusammen, genauer gesagt, sie flippen sie, also billig kaufen, schön renovieren und dann für mehr Geld verkaufen. Ein in den USA eigentlich recht bekanntes Businessmodell. Patrick arbeitet als Bauarbeiter beim Spielzeughersteller Mattel. Maggie unterrichtet Comedy bei The Groundlings. Das ist ein berühmtes Impro-Comedy-Theater, das Leute hervorgebracht hat wie Lisa Kudrow, Will Ferrell und Conan O'Brien. Und weißt du, wer in Maggies Anfängerkurs war? Einer der Stars aus Gilmore Girls und Comedy-Legende, Melissa McCarthy.
Ich liebe Gilmore Girls. Ich habe das früher so viel geschaut. Hast du Gilmore Girls geguckt?
Ich habe es letztes Jahr das allererste Mal geguckt.
Wirklich?
Ich bin damit eigentlich nicht aufgewachsen, aber ich liebe die Sendung. Ich liebe Melissa McCarthy. Und Melissa bestätigt das mit Billys Mutter in der Sendung Watch What Happens Live with Andy Cohen auf dem amerikanischen TV-Sender Bravo im Jahr 2022.
Wow. She was like an awesome teacher, so sweet and nice.
Und dann bekommen Maggie und Patrick einen neuen Job. Eltern sein. Am 30. Juli 1997 wird ihr Sohn Phineas Baird O'Connell geboren. Dann am 18. Dezember 2001 Billie Eilish Pirate Baird O'Connell.
So ein cooler Name, oder?
Ja.
Und sie werden einfach die Eltern von zwei der berühmtesten MusikerInnen der Welt sein.
zu dem Zeitpunkt noch zwei stinknormale Kinder, für die Maggie und Patrick in einer sehr teuren Stadt wirklich sehr viel möglich machen. Hier nochmal Maggie im Rich Roll Podcast 2021, wo sie erklärt, dass sie viel Tauschhandel betrieben haben.
My husband and I did a lot of bartering. I started assistant teaching aerial circus so that my kids and I could do it. My husband like used to do handyman work at the little gym so that Billy could have gymnastics classes. Yeah, it worked out.
Damit Phineas und Billy Kurse in Luftakrobatik machen konnten, hat Maggie im Gegentausch dort als Assistenzlehrerin gearbeitet und Patrick als Hausmeister, damit Billy Turnunterricht bekommt. Ich frage mich, welchen Job haben die beiden eigentlich nicht gemacht?
Billy und ihr Vater stimmen dir zu. Ihre Eltern haben viele Leben gelebt. Hier im Podcast Me and My Dad Radio erschien im Jahr 2020 auf Apple Music.
Mom's lived many lives. Both of you have.
Right.
Das heißt, die O'Connells waren damals alles andere als reich. Aber man hört ja dennoch oft die Kritik an Billy und Phineas, dass sie Nepo-Babys sind, also dass sie nur wegen Vetternwirtschaft, konkret dank ihrer beiden Eltern, so jung, so berühmt werden konnten.
Ich denke, wenn man hört, oh, die Mama kennt Hollywood Star Melissa McCarthy oder beide Eltern arbeiten in Hollywood, denkt man sofort, okay, das sind ja eigentlich voll die krassen Connections. Sie wissen, wie das Geschäft läuft, da muss viel Geld zu Hause sein. Und ich verstehe das schon, wenn man nicht weiß, dass ganz viele SchauspielerInnen super schlecht verdienen. Aber die Eltern haben halt schon einen Einblick in die Branche und sie wissen ja schon auf eine Art, wie eine KünstlerInnenkarriere läuft und was man dafür machen muss. Das ist dann schon ein Wissensvorsprung, den viele andere nicht haben. Wie war das eigentlich bei dir?
Also ich habe schon ganz jung Klavierunterricht bekommen, was natürlich mega toll war und mir so vieles ermöglicht hat, einfach überhaupt den Zugang zur Musik. Und da bin ich meinen Eltern wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Musik war bei uns immer im Haus. Es war ganz, ganz wichtig. Und wir haben immer ganz viel Musik auch zusammen gemacht. Und deswegen, ich habe durch meine Eltern auf jeden Fall den Zugang zur Musik und zur Poesie auch bekommen. Aber weder meine Eltern noch ich kannten irgendjemanden im Business. Also so dieses Ganze, wie findet man ein Label, wie findet man ein Management, all das. Da hatten wir gar keine Connections.
Und ich würde sogar sagen, das ist eine Parallele zu Billie Eilish, weil ich glaube, was viel mehr Einfluss auf den Erfolg von den Kindern hatte, war eben, wie Maggie und Patrick ihre Kinder erzogen haben. Mhm. Also wie das, was du gerade gesagt hast, ne? Frei und kreativ und bei Maggie und Patrick wirklich auch speziell in einigen Aspekten, würde ich sagen.
In Folge 3 haben wir ja schon gehört, dass die Eltern die O'Connell-Geschwister zu Hause unterrichtet haben.
Ja, und ich will noch einen Schritt vorher anfangen. Maggie und Patrick sind nämlich keine Helikoptereltern, aber sie sind sehr involviert. Und ich will mir gar nicht anmaßen zu beurteilen, wie man jetzt die eigenen Kinder erzieht. Ich meine, ich habe ja auch noch keine Kinder. Aber die haben wirklich einen von ihnen ausgewählten Erziehungsstil. Und was sie machen, nennt man Attachment Parenting. Also das heißt, dass man im Babyalter möglichst viel Körperkontakt mit den Kindern hat und auch später ständig intensiv auf ihre Bedürfnisse eingeht. Zum Beispiel haben die O'Connells lange ein Familienbett, in dem alle zusammen schlafen. Billy, bis sie so 12 Jahre alt ist. Und den Grund dafür nennt Maggie im Rich Roll Podcast 2021.
Both of our kids were super high need kids. I mean, I wish for their sake it would have been easier for them, but for me it made me feel very needed and very involved.
Sie sagt, dass Billy und Phineas high need kids waren. Das heißt, sie hatten besondere Bedürfnisse verglichen mit einem durchschnittlichen Kind und brauchten deswegen auch besondere Fürsorge. Billy hat unter anderem Lernschwierigkeiten, Tourette und extreme Trennungsangst.
Und heute wissen wir ja auch von Billys Depression, über die wir in Folge 2 ausführlich gesprochen haben.
Wie sich Trennungsangst für sie angefühlt hat, beschreibt sie 2020 in ihrem Podcast Me and My Dad Radio auf Apple Music. Und zwar sei das so, als hätte sie einen toten Vogel im Bauch.
It felt like a dead bird in your stomach. And it was so, so, so intense and it caused so much stress and terror in my childhood for no goddamn reason. And so anytime I had anything to do, anytime I had a class or even going to a friend's house, I was always really, really anxious when I was on the way there. I was just, oh my God, like a puddle of tears.
Sie sagt, wenn sie von ihren Eltern zu FreundInnen gefahren wurde oder einen Kurs hatte und wusste, dass sie gleich ohne ihre Eltern in einem Raum sein muss, dann ist sie auf dem Weg dahin schon in Tränen ausgebrochen.
Oh, das ist so krass. Das erinnert mich an ihren Song Ilo Milo, wo es um ihre Trennungsangst geht. Da hört man das ängstliche Zittern so richtig raus. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely, so show me the way home. I can't lose another life.
Und dann ist da ja auch noch Billys Tourette, das ihren Alltag bestimmt. Das Tourette-Syndrom ist eine sogenannte neuropsychiatrische Erkrankung und das heißt, dass die Neuronen einfach anders schalten manchmal, was dafür sorgt, dass man sogenannte unkontrollierbare Ticks hat und die können sehr unterschiedlich aussehen. Bei Billy sind das so motorische Sachen wie Muskelzucken oder sie wackelt unkontrolliert mit den Ohren, zuckt mit den Augenbrauen, knackt mit dem Kiefer oder spannt die Arme an. Die Ticks treten vor allem dann auf, wenn das Licht zu grell oder sie erschöpft ist. Bei My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, erschien 2022 auf Netflix, sagt sie dazu.
These are things you would never notice, like if you're just having a conversation with me. But for me, they're very exhausting.
Sie sagt, andere bemerken das gar nicht im Alltag, aber sie ist davon krass erschöpft.
Das sind so die harmlosen Sachen, aber manchmal kann es auch gefährlich werden. In ihrer Doku The World Little Blurry 2021 auf Apple TV Plus erschien, erzählt sie, sie hat mal in ein Glas gebissen.
Das ist wirklich krass.
I've done some crazy shit because of my Tourette's. I fucking broke a glass once in my mouth because of him. Because I have this one where I'll bite down on something. Like if I have something, I'll just go really hard. Just because my brain is like, do it.
Sie sagt, sie hat mit Vollkaracho ins Glas gebissen, dass es in ihrem Mund zersplittert. Einfach, weil ihr Gehirn so war, mach's.
Also ich bemerke hier wirklich, Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen leisten oft unglaublich viel und sind dann im Alltag besonders gefragt.
Da ist der Schritt zum Zuhause unterrichtet werden wahrscheinlich nicht so groß und man kann das dann bestimmt alles besser auffangen und das Kind auch besser schützen. Und es ist auch viel normaler in den USA, dass Eltern ihre Kinder zu Hause selbst unterrichten.
Und auch hier sind Maggie und Patrick wieder sehr involviert. Sie unterrichten die Standards wie Mathe, Englisch, Erdkunde und so weiter. Sie legen einen großen Fokus auf die Künste, aber nie im klassischen Frontalunterricht, sondern Mathe kann man beim Kochen lernen oder Musik beim Autofahren.
Da wäre ich gerne mal dabei.
Ja, und das erzählt Papa Patrick dann auch detailliert in seinem und Billys Podcast Me and My Dad Radio, erschien 2020 auf Apple Music. Patrick fährt die Kids oft zu Kursen, die die Eltern dann für sie organisiert haben, wenn sie es selbst nicht unterrichten können, wie Physik oder Touren. Und darum sind sie halt oft im Auto.
One of the things that I did is I made CDs for the car, because we homeschooled and we were in the car a lot. And I threw together what used to be called mixtapes. You know, they were just CDs with all kinds of different songs on them. And this is what the kids kind of, a large part of what they listen to in terms of music in the car.
Patrick hat einfach ständig Mixtapes zusammengestellt und die dann bei den vielen Autofahrten immer abgespielt. Und so hat er Billy und Phineas eine musikalische Erziehung mitgegeben, die bei den Beatles anfängt und bei aktuellem Hip-Hop erst aufhört. Dabei haben sie immer über die Songs gesprochen, was für Instrumente sie hören, was ihnen konkret am Song gefällt. Das war eigentlich wie so eine Popstar-Schule.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Herangehensweise zu unterrichten, oder?
Finde ich auch. Und in Folge 5 von Me and My Dad Radio, erschien 2020 auf Apple Music, erzählt Phineas, wie sein Vater ihm den Song Beautiful Disaster von John McLaughlin am Klavier beigebracht hat. Da war Phineas 11. Wir hören erst kurz in den Song rein, der voll die Schnulze ist. Und jetzt rein in das Gespräch von Vater und Sohn.
Beautiful Disaster was the first song that I ever learned how to play on the piano. My dad taught it to me when I was 11. And
as a parent, your kids are interested in this and that. And, you know, there's the dad who really wants his son to be a baseball player, or, you know, and as soon as they show any interest in baseball, it's just like a dream come true. And Phineas came to me and said, Dad, I really want to learn this song. I was like, oh my God, he wants to learn a song on the piano. I could barely contain myself. I was so excited.
Papa Patrick erzählt, dass er so begeistert war, als Phineas auf ihn zukam und den Song lernen wollte. Er vergleicht das so, Väter wollen oft, dass ihre Söhne ihren eigenen Leidenschaften folgen, zum Beispiel Baseballspieler werden wollen. Und wenn ihr Sohn dann Interesse am Baseball hat, wird ein großer Traum für die Väter wahr. Und so war das für Patrick, als Phineas Klavierspielen lernen wollte.
Und bei all dem hat Patrick nie Druck gemacht, weil sonst hätten sich seine Kinder für seine Musikleidenschaft wahrscheinlich nie interessiert.
But it was sweet of you, because you were never forceful of us for
no,
us
well,
to,
no.
Well, then you to would do be anything. Which a lot of parents that want their kids to be something are.
Of course.
Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, sehen wir hier zwei sehr kreative Eltern, die als KünstlerInnen arbeiten, die ihre Kinder in einer sehr kreativen Stadt großziehen und das mit sehr viel Zeit, Aufmerksamkeit und Einsatz. Das ist eigentlich die perfekte Petrischale, um erfolgreiche MusikerInnen heranzuzüchten, auch wenn das nicht die Intention war. Hast du eigentlich ähnliche Erfahrungen bei dir zu Hause gemacht oder wie kam das dann, dass du so früh angefangen hast?
Bei mir war das auch so total ohne Druck und auch gar nicht so mit dem Gedanken, irgendwann mal auf der großen Bühne zu stehen, sondern Musik war einfach immer so eine Form von Ausdruck. So eine Form von sich selber besser verstehen, sich ausdrücken können. Aber auch, ich habe einfach immer eine riesen Liebe zum Klavier gespürt. Also ich hatte immer so eine krasse Anziehungskraft zu diesem Instrument. Und ich kann das schon gut verstehen, dass Musik bei denen so eine wichtige Rolle gespielt hat, weil ich das von uns auch kenne. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Eltern das nicht so krass pushen, sondern dass das auch das Kind selber möchte.
Ja.
Ich glaube, das ist schon selten und ein Riesenprivileg, dass sich zwei Eltern wie Patrick und Maggie O'Connell so intensiv um ihre Kinder kümmern wollen und können. Allein die Arbeit der meisten Eltern würde das überhaupt gar nicht erlauben.
Das stimmt. Aber für Billys Karriere und ihre Musik waren nicht nur ihre Eltern mega wichtig, sondern tatsächlich auch die Stadt, in der sie aufgewachsen ist.
Das sieht man auch in ihrem Konzertfilm Happier Than Ever aus dem Jahr 2021, erschienen auf Disney+. Anfang Juli 2021. Stell dir nochmal die Hügel von Hollywood vor, die du am Anfang so schön beschrieben hast. Die Sonne geht gerade auf, der Himmel ist orange und gold eingefärbt. An einem der Hügel schmiegt sich ein Amphitheater. Es heißt Hollywood Bowl und gehört zu den berühmtesten Freilichtbühnen der Welt. Die ganz Großen haben hier performt. Frank Sinatra, die Beatles, Cher. Die Bowl ist ein Wahrzeichen von Los Angeles. Das Amphitheater heißt so, weil das Dach über der Bühne muschelförmig ist. Und direkt am Bühnenrand ist ein halbrunder Teich. Wer auch immer auf der Bühne steht, wird dank des Teiches reflektiert. Es sieht einfach magisch aus. An diesem Julimorgen spiegelt sich Billie Eilishs Gesicht im Teichwasser. Sie sitzt auf einem hohen Hocker, blondierte Haare, dunkelrotes Seidenhemd, Mikro in der Hand. Aber sie singt noch nicht, sondern erstmal etwa 30 Mädchen in roten Polundern, weißen Hemden, kurzen schwarzen Röcken und schwarzen Strumpfhosen. Es ist der Kinderchor Los Angeles Children's Chorus, noch so eine Institution von Los Angeles. Billie war selbst als Kind dabei. Sie hat diesen roten Polunder auch mal getragen. Heute singt der Chor Billies Lieblingshymne aus ihrer Chorzeit, Rigwed. Als Billie 13 war und sie die Hymne zum ersten Mal geprobt hat, sind ihr die Tränen gekommen, weil sie sie so schön fand. Und heute singt der Chor sie nur für sie. Denn die Sitzreihen in der Hollywood Bowl sind leer. Nicht eine Seele. Wir sind mitten in der Pandemie. Es ist ein wahnsinnig intimer Moment. Billie hat lange darauf gewartet, diese Hymne irgendwann mal in einem ihrer Popsongs zu benutzen. Und jetzt hat sie endlich den passenden Song dafür geschrieben, Goldwing. Über ein Mädchen, das noch ganz unbedarft und ohne Trauma am Anfang ihres Lebens und ihrer Karriere steht. Billie hält das Mikro an ihre Lippen und stimmt mit den Mädchen ein. Billie Billy will aber nicht nur den Gesang aufnehmen, heute wird auch gedreht. Sie zeichnet hier gerade den Konzertfilm zu ihrem Album Happier Than Ever auf. Erschienen 2021 bei Disney+. Mit dem Untertitel Ein Liebesbrief an Los Angeles. Im Film erklärt sie, warum sie den musikalischen Liebesbrief geschrieben hat.
It is such a thrill to be able to do this in my hometown, Los Angeles. A place that really formed me into who I am, and I think that I took it for granted. The older I've gotten, the more I've come to love Los Angeles so, so much and be so grateful for my childhood and my growth as a person. LA really got me there.
Los Angeles ist der Ort, der sie zu der gemacht hat, die sie ist. Und sie hat das sehr lange für selbstverständlich gehalten. Aber als sie älter wurde, hat sie ihre Liebe für LA entdeckt und ist dankbar dafür, wie weit die Stadt sie gebracht hat.
Und darum habe ich dir gerade diese Szene beschrieben und will sie mit dir jetzt mal so richtig analysieren. Wir haben da einmal den Chor, den Los Angeles Children's Chorus. Absolut prestigeträchtig. Die touren um die ganze Welt, singen mit den ganz großen KomponistInnen in den wichtigsten Opernhäusern und haben so ein richtiges Ausbildungsprogramm mit Vorsingen, um reinzukommen. Der Chor hat eine Mädchengruppe, der tritt Billy bei, als sie 8 Jahre alt ist. Und natürlich hat Phineas im jungen Chor gesungen. Billy bekommt dort eine ziemlich strenge, professionelle Gesangsausbildung. Das hört man auch so ein bisschen raus bei ihrer Dankesrede, als sie 2024 den Oscar für What Was I Made For bekommen hat. In der dankt sie 2 Chorleiterinnen.
I want to thank my choir teachers, Miss Brigham. Thanks for believing in me, Miss T. You didn't like me, but you were good at your job.
Sie dankt Miss Brigham, die an sie geglaubt hat, und Miss T, die Billy nicht mochte, aber gut in ihrem Job war. Classic Billy.
Musikalisch gesehen erzieht Los Angeles Billy ähnlich vielfältig, wie ihre Eltern das getan haben. Weil man in Los Angeles einfach alle Stilrichtungen findet. Ob das jetzt die klassische Musik ist, Folk, Pop, Rock, Soul oder Hip-Hop.
Und ich finde, Billy hat auch Hip-Hop-Vibes. Allein, wenn man sich mal ihren Klamottenstyle anguckt. Aber keine Sorge, über den reden wir intensiv in Folge 5.
Man ist auf jeden Fall nicht überrascht, wenn man hört, dass sie auch sehr von Hip-Hop beeinflusst ist. Insbesondere vom für L.A. ziemlich bekannten Rap-Kollektiv namens Odd Future, Wolf Gang Kill Them All, kurz Odd Future. Die Gruppe besteht aus Musikern, Producern, Designern, Skatern und Filmemachern. Berühmte Mitglieder waren zum Beispiel Frank Ocean und Tyler, the Creator.
Everybody knows Tyler has inspired every part of everything about me.
Das ist Billy in Me and My Dad Radio Folge 2, erschienen 2020 auf Apple Music. Und sie sagt, dass alle wissen, dass Tyler, the Creator, einfach alles an ihr inspiriert hat. Wir hören mal kurz in den größten Hit von Tyler, the Creator rein, Yonkers.
I'm a fucking walking paradox. No, I'm not. Threesomes with a fucking triceratops.
Was das Kollektiv sehr besonders macht, ist, dass es unabhängig ist. Es hat ein eigenes Label und die Mitglieder haben neben der Musik auch die Musikvideos selbst produziert. Alles auf super hohem Niveau. Das war so in den frühen 2010er Jahren. Da war es noch nicht so üblich, dass man sowas selbst macht und dann auch noch so auf Profiniveau. Und da hat Odd Future eine sehr große Vorbildfunktion für Billy und Phineas.
Da muss ich natürlich sofort an den Release von Ocean Eyes denken, wie Phineas und Billy alles selbst produzieren oder wie früh Billy bei ihren Videos ja auch schon selbst Regie geführt hat.
Ja, genau. Das Kollektiv zeigt den beiden einfach, hey, du brauchst kein großes Label für deine eigene Kunst, leg einfach los, du kannst das. Also wahnsinnig nahbar und nachahmbar. Phineas sagt bei Zane Lowe in The Paris Meetup 2019 auf Apple Music, es habe sich so angefühlt, als würden sie direkt bei ihnen um die Ecke wohnen.
They felt like they were down the street.
Yeah. Influential in like every single place, like fashion, music, in attitude and like style. It was kind of insane to watch. I mean, like, I was so little when it was all happening.
Billy ergänzt dann noch, wie einflussreich Odd Future generell in Sachen Musik, Attitude, Mode und Stil für viele war.
Und auch in Sachen Musikvideos. Für alle, die Bock auf einen Deep Dive haben, guckt euch das Video zu Yonkers von Tyler, the Creator an. Dann seht ihr die ein oder andere Parallele zu Billys Werken.
Also sie hat diese sehr diversen musikalischen Einflüsse von L.A. mitbekommen. Popstars sind ihr einfach rein räumlich sehr nah. Deswegen hat sie den Konzertfilm Happier Than Ever gemacht, um ihre Heimat abzufeiern. Und was ich am meisten am Film liebe, ist das, was wir nicht sehen, nämlich das, was hinter den Kulissen passiert. Die Arbeit von Papa Patrick und Mama Maggie. Als Billy berühmt geworden ist, haben sie nämlich mal wieder ein paar neue Jobs an Land gezogen. Folgendes sagt Papa Patrick im Making-of von Happier Than Ever, ein Liebesbrief an Los Angeles, erschienen 2021 auf Disney Plus.
Surprise to me, I'm working for my daughter. Better than working for the man.
Patrick sagt, er hätte nie gedacht, dass er mal für seine Tochter arbeiten würde, aber besser als für die Mächtigen da oben zu arbeiten. Da hört man so einen großen Arbeiterklassenstolz raus, oder?
In der Szene sieht man auch, wie Patrick so einen Ständer am Keyboard repariert, denn er arbeitet als Roadie für Billy.
Und da muss man sagen, das ist echt ein richtig harter körperlicher Job, den er da macht.
Patrick repariert, was repariert werden muss, hilft als Tischler, die Sets zu bauen, wischt den Boden, trägt Verstärker und Instrumente, verteilt Wasserflaschen und Setlists und all das hat er sich selbst ausgesucht. Er erzählt im Making-of, wie es dazu kam.
I'll do whatever needs to be done. We were parents and we supported their activities, whatever they might be, whatever they were interested in. And as they became interested in different things in their childhood, we followed that.
Er erledigt, was erledigt werden muss. Als Eltern haben sie einfach ihre Kinder in allem unterstützt und sind einfach den Interessen ihres Kindes gefolgt. So Patrick. Also Leute, ich bin ehrlich, mein Papa kommt jetzt nicht mit mir zu meiner Arbeit und stellt mir dann das Wasser zum Moderieren hin. Sind deine Eltern bei dir auf der Tour involviert?
Also die kommen mich schon sehr oft auf Tour besuchen und dann ist es auch wirklich immer sehr lustig. Dann ist es ein bisschen so wie, als würde vor allem mein Papa Praktikum bei uns machen und
süß.
Es ist immer sehr, sehr lustig. Also alle freuen sich auch immer, wenn meine Eltern da dabei sind. Er guckt dann, also vor allem mein Papa explored dann so, ist dann einfach den ganzen Tag unterwegs so. Ich muss dann immer gucken, wo ist er denn jetzt schon wieder?
Oh Mann, das klingt total das schön. Cool.
Dann besucht er alle von meinem Team und guckt sich einfach um, was die so machen und quatscht jeden voll und ja.
Ist involviert.
Cool. Ist richtig involviert und ich freue mich immer ultra doll, wenn meine Eltern auf Tour dabei sind. Also wenn die mich mal so ein paar Städte besuchen, die sind jetzt keine ganze Tour dabei, aber kommen dann so für ein paar Städte vorbei und so. Das ist einfach immer so schön, Familie dabei zu haben. Das
klingt richtig Besseres. Gut.
Besonders witzig und sympathisch an Patrick finde ich aber, wie wichtig es ihm ist, zum Team zu gehören und nützlich zu sein. Das erzählen Billy und Phineas 2023, als sie zu Gast in der amerikanischen Late-Night-Show Jimmy Kimmel live sind, ausgestrahlt auf dem Fernsehsender ABC.
He wants to be useful so bad, which I respect and love.
Yeah, and the crew stays in like different hotels, they have different buses, they have different calls. You know, he gets there.
He's with them, he's with the crew.
Yeah, dude, he gets there at like 3 a.m. They load in all night long until like 11 a.m. Then they have like a couple hours off. He goes back at 6 p.m., does the changeover, then like it's crazy. And he won't tell anybody on the crew his full name. I think they do know, but course, he like yeah. doesn't want absolutely any nepotism. Doesn't want any special treatment at all.
Die Crew schläft in einem anderen Hotel als Billy und darum schläft er, wo die Crew schläft. Er arbeitet dieselben verrückten Langstunden wie die Crew und verrät niemandem seinen Nachnamen, damit keiner denkt, er würde irgendwie besser behandelt werden.
Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Er hat einfach Angst, ein Nepo-Dad zu sein.
Ja, sowas von. Aber denkt nicht, dass Mama Maggie weniger machen würde. So beschreibt sie ihre Arbeit hier wieder im Rich Roll Podcast 2021.
I think I'm technically her assistant. I kind of just am involved in everything from, you know, talking to her team and helping her day-to-day manager figure out the schedule. You know, like when would be the best time for this for her, for all the things she's trying to do and just kind of taking an eye on everything and like how's it going and mm-hmm. is she happy and is she getting her needs met and also like can you order this from me, can you pick this up at the store, you know.
Maggie ist quasi Billys persönliche Assistentin. Sie koordiniert Tagesabläufe mit dem Management und Team, hat auf allem irgendwie ein Auge, guckt, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden, sie bestellt Sachen für Billy und holt sie im Laden ab.
Außerdem ist Maggie einfach diese wahnsinnige emotionale Stütze. Folgendermaßen beschreibt es Billy bei Dua Lipa im Podcast At Your Service 2023 bei der BBC.
My mom is the reason that I haven't lost my mind. My mom is like the key to my career. And not like she's a momager. She's just a support system that is why I'm not completely, you know, a loony.
Ihre Mutter ist der Grund, dass Billy noch nicht komplett durchgedreht ist, sagt sie. Sie hilft ihr, jede Erfahrung, gut oder schlecht, zu verarbeiten. Und Maggie ist sowas wie der Schlüssel zu Billys Karriere. Erinner dich an unsere erste Folge, wo wir die Szene hatten, in der Billy backstage voll durchgedreht ist, weil alle zu viel von ihr wollen.
Ja, Maggie kann Billy beruhigen und zu den Meet and Greets zurückbringen.
Genau. Im Anschluss im Tourbus regt Billy sich nochmal richtig auf und Maggie ist total im Modus Konfliktmanagement und Emotionen regulieren. Die Szene ist aus der Doku The World's a Little Blurry, erschienen 2021 auf Apple TV Plus.
You were failed. You did not do a good job last night. You were set up very badly. All truths.
It's embarrassing. And I have to keep smiling, and if I don't, then they hate me and they think I'm horrible. That's not fair.
No throwing her to the wolves.
Maggie gesteht ein, man hat dich hängen lassen und wir haben letzte Nacht keinen guten Job gemacht. Das stimmt alles.
Billy legt nochmal nach, dass sie das peinlich findet und befürchtet, dass man sie hasst, wenn sie nicht die ganze Zeit lächelt. Sie findet das unfair.
Und Maggie nochmal, wir werden dich nicht mehr den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Ich finde die Eltern schon krass bescheiden und ich frage mich auch manchmal, ob die nicht auch schon zu viel von sich aufgeben. Weil eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben, Patrick und Maggie haben lange auf einem Bettsofa im Wohnzimmer geschlafen, damit Billy und Phineas je ihr eigenes Zimmer haben konnten. Und als Phineas ausgezogen ist, haben sie weiter im Wohnzimmer geschlafen, damit Billy und Phineas jederzeit noch Musik machen können. Und die beiden hätten ja auch mal echt ein bisschen Luxus verdient, oder?
Ich glaube, Luxus liegt denen irgendwie total fern. Also Billy dagegen nicht so. Ein Luxus, den sie sich gerne leistet, sind teure Autos. Sie liebt Autofahren. Und ihr Lieblingsauto und erstes Auto ist ein Dodge Challenger.
Eine richtig fette Sportkarre.
Mit ihrer Autoliebe ist Billy auch wieder typisch L.A. Da fährt fast niemand Bahn oder Bus oder läuft. Die meisten sind mit dem Auto unterwegs. Deswegen gibt es hier auch super viel Verkehr und Staus und sehr viel Smog. Und unter anderem darum hat Los Angeles sehr unter der Klimakrise zu leiden.
Und das ist auch ein Grund dafür, dass Billie Eilish Klimaaktivistin geworden ist. Und in Sachen Klima ist wieder Mama Maggie der Schlüssel. Oder wie Billie bei den EMAs 2022 sagt,
she's really the reason that I give a fuck.
Wenn Los Angeles ein Billie Eilish Song wäre, dann wahrscheinlich Overheated. Überhitzt. Vom Album Happier Than Ever.
I'm overheated. Can't be defeated. Can't be deleted. Can't unbelieve it. I'm overheated. Can't be defeated. Can't be deleted. Can't be repeated. I'm overheated.
Los Angeles und Südkalifornien sind von Natur aus trocken und heiß und das klingt jetzt für deutsche Ohren vielleicht merkwürdig, aber es ist total normal, dass es hier regelmäßig brennt. Zwischen Mai und Oktober brechen so oft Feuer aus, dass man diesen Zeitraum auch Wildfire Season, also Waldbrandsaison, nennt. Also statt, heute regnet's mal wieder, sagt man tatsächlich, heute brennt's mal wieder.
Das ist wirklich schrecklich.
Aber wir leben halt auch in Zeiten der Klimakrise oder wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres 2023 auf einer Pressekonferenz der Vereinten Nationen gesagt hat.
The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable.
Er sagt, die Ära des globalen Kochens hat begonnen. Die Luft kann man nicht atmen, die Hitze nicht ertragen und die Profite der fossilen Brennstoffindustrie und das Nichthandeln in Sachen Klima nicht akzeptieren.
Wir alle wissen, dass aktuell die Regionen, die sowieso schon trocken und heiß sind, mit am härtesten vom globalen Kochen betroffen sind. Halt auch Los Angeles. Das sieht man daran, dass immer weniger Regen im Winter fällt und diese Waldbrandsaison immer länger wird. Es ist jetzt nicht mehr ungewöhnlich, dass es auch im Januar brennt. Also 3 Monate länger als üblich. Und die Feuer werden immer größer, immer stärker und immer unkontrollierbarer. Wenn du dich an die Szene vom Anfang erinnerst, in Los Angeles gab es im Januar 2025 die schlimmsten Brände der Stadtgeschichte. Aber auch davor gab es immer wieder heftige Brände, die viel Schaden angerichtet haben. 2018 gab es einen großen Brand in Malibu. hat man ja dann auch mitbekommen, dass zum Beispiel auch das Haus von Miley Cyrus komplett abgebrannt ist.
Es ist also so eine konstante Bedrohung. Das eigene Zuhause und alles, was man besitzt, kann jederzeit zerstört werden.
Und Mama Maggie hat Billie ihr ganzes Leben lang schon für das Thema Klimaschutz sensibilisiert und ihr sehr ehrlich gesagt, in was für einem schlechten Zustand die Welt ist. Das erzählt sie Dua Lipa im Podcast At Your Service 2023 bei der BBC.
My mom has always been a step ahead of everyone, I feel like, in terms of just knowledge on environment and, you know, injustice. And she's, since I was a little kid, been very honest and open with me about, like, the state of the world and the state of people and animals and really just wasn't bullshitting me.
Als Maggie und Billie 2022 mit dem Environmental Media Association Award ausgezeichnet wurden, beschreibt Maggie in ihrer Dankesrede, wie sich der Umweltschutz konkret in der Erziehung ihrer Kinder gezeigt hat. Also alles mit einem großen Augenzwinkern.
I don't think it was super easy to be my children. Nobody really enjoys it when you forbid them from using paper towels, when you give them the stink eye when they walk in with a single-use plastic bag or coffee cup. I know that I was annoying and I'm still annoying.
Sie sagt, es kann nicht super leicht gewesen sein, ihr Kind zu sein. Niemand mag es, wenn einem verboten wird, Papierhandtücher zu benutzen. Oder dass man von ihr böse angeschaut wird, wenn man eine Plastiktüte oder einen Einwegbecher benutzt.
Maggie ist einfach Vorreiterin gewesen. Öko sein ist noch nicht so lange cool, sage ich mal. Aber das erklärt auch, warum Billie 2019 einen Song über die Klimakrise gesungen hat. All the good girls go to hell.
No better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya.
Sie singt unter anderem: Der Mensch ist so ein Idiot, warum retten wir ihn? Vergiftet sich selbst, bettelt jetzt, dass wir helfen. Hügel in Kalifornien brennen. Und sag nicht, dass ich euch nicht gewarnt habe.
Ich finde übrigens das Musikvideo extrem gut und passend. Da spielt Billie einen Engel, der vom Himmel gefallen ist und auf der Erde in so eine riesen Ölpfütze fällt und dann voller schwarzem Öl triefend durch so eine Höllenlandschaft stolpert eigentlich. Und unter dem Video hat Billie selbst auch einen längeren Text hinterlassen, in dem sie zum globalen Klimastreik mit der Klimaaktivistinnengruppe Fridays for Future aufruft.
Ja, das ist auch eins meiner Lieblingsvideos und so, so wichtig, dass sie sich da so krass einsetzt. Sehr, sehr bewundernswert.
All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team.
Und 2019 ist sowieso auch ein bisschen ein Wendepunkt bei Billie. Bis 2019 hat sie nicht so wahnsinnig viel über ihre politische Haltung gesprochen. Sie hat sie auch nicht zurückgehalten, aber sie wollte sie jetzt niemandem aufdrängen. Zum Beispiel hat sie ganz lange nicht darüber gesprochen, dass sie der Umwelt zuliebe vegan lebt.
Auch das kommt von ihrer Mutter, richtig?
Ja, die ist einfach schon seit den 80ern Veganerin und hat ihre Kinder zumindest vegetarisch erzogen. Und auch wenn Billie sich vorerst politisch nicht so sehr äußert, versucht sie im Hintergrund doch einiges zu ändern. Und das finde ich so interessant, denn das fängt allein schon beim Merchandise an. Billie sitzt oft in Meetings mit dem Label, wo es darum geht, was können wir noch designen und produzieren und verkaufen. Und ihre Mutter sitzt in den Meetings immer neben ihr und sagt dann sowas wie: Ist das nicht alles ziemlich verschwenderisch und schlecht für die Umwelt? Davon erzählt sie Dua Lipa im Podcast At Your Service 2023 bei der BBC.
You don't really think about how wasteful it is. I mean, nobody really tells you. And I remember my mom just being in these meetings like, guys, is anybody being cautious of like how bad this is for the environment? And like, is there a way that we can do it in a way that isn't completely destroying the planet? It's shocking how many things could be done in an ethical way and aren't. I mean, shocking. So I think that was like really the beginning of it.
Billys Mutter pocht darauf, dass man die nachhaltigen Lösungen, die es eigentlich schon gibt, auch wirklich anwendet.
Zum Beispiel, wenn sie auf Tour geht, werden die Stadien vorher angefragt, was sie so für die Umwelt machen. Das bestätigt uns Stefan Löcher, der Geschäftsführer der Lanxess Arena in Köln, auch eine von Billys Konzertlocations in Deutschland 2025.
Billy Eilish hat auch durchaus immer ein Interesse daran, dass das Ganze nachhaltig ist. Das heißt, vorher werden auch so Themen abgefragt, wiederverwertbare Becher, was macht euer Nachhaltigkeitsteam so und Energieeffizienz. Und da legt sie schon Wert drauf und das musst du als Arena schon erfüllen.
Sie versucht auch mehr und mehr durchzusetzen, dass in den Stadien nur veganes Essen angeboten wird. Das finde ich total heftig. Und das hat zum Beispiel bei ihren Shows in London funktioniert. Außerdem fliegt sie mit herkömmlichen Fluggesellschaften zu ihren Gigs, nicht mit dem Privatjet.
Also der Privatjet ist bei so Megastars wie Taylor Swift und Beyoncé einfach kaum wegdenkbar, oder?
Voll. Also ich finde, man merkt schon, dass Billy ziemlich viel tut, aber sie hat immer noch das Gefühl, dass sie nicht genug tut. 2019 ist das Jahr für die junge Klimabewegung, Fridays for Futures überall in der Presse. Und das It-Girl of Umweltaktivismus, wenn man es so sagen kann, ist ja die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie ist zu der Zeit überall zu sehen und zu hören.
Greta Thunberg, honestly, she's been fucking kicking people's ass.
Greta Thunberg tritt den Leuten in den Hintern. Das sagt Billie 2019 in Vanity Fair's Video Billie Eilish, same interview, the third year. Und anscheinend hat sich Billie auch gerne von ihr in den Hintern treten lassen. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber 2019 sieht man sie zusammen auf einer Klimademo in Los Angeles marschieren.
Und so wurde 2019 zum Wendepunkt für Billys Klimaaktivismus. Und zwar in dem Sinne, dass sie ab dann öffentlich sehr viel über das Klima spricht und zu Aktionen aufruft.
Zum Beispiel zusammen mit Hollywood-Star Woody Harrelson auf ihrem YouTube-Kanal mit dem Video Our House is on Fire, das sie 2019 gepostet hat.
Above all, keeping yourself informed and making your voice count.
If like us, you love our planet Earth, follow organizations like Greenpeace and Fridays for Future and be part of protecting it.
After all, it's the only home we will ever have.
Sie rufen dazu auf, dass man sich insbesondere informieren, die eigene Stimme nutzen und sich Umweltorganisationen anschließen soll.
Ich glaube, was sich 2019 in Billy einfach verändert hat, ist, dass sie verstanden hat, dass sie jetzt eine riesige Plattform hat und sehr viele Menschen erreichen kann. Und das ist ja auch das Jahr, in dem ihr erstes Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go rauskommt. Sie ist aus den Charts nicht wegzudenken, ihre FollowerInnenzahl ist auf Instagram explodiert, sie wird überall in den Medien besprochen und sie scheint wirklich sehr intensiv darüber nachgedacht zu haben, was so eine Plattform bedeutet. Das hört man auch im Vanity Fair Video Billie Eilish, same interview, the fourth year von 2020.
You know, I have such a huge platform, like why would I want to waste that? Yeah, it's easier to say nothing, but it's like that's not gonna help anything and it's not gonna... I don't know. I don't get the point of silence.
Sie möchte ihre riesige Plattform nicht verschwenden. Es ist einfacher, nichts zu sagen, aber das hilft niemandem weiter.
There's a difference between silence and processing. And I think that that is like a big thing that people need to understand is that you got to think through what you're going to say. Say it in the right way. I think it's really important to speak up, but also be respectful. Like, why wait until you experience it to fight for it? You know what I'm saying? Like, just fight for it already.
Und dann ergänzt sie noch, dass es wichtig ist, sich zu äußern. Aber das auf eine respektvolle und durchdachte Weise zu tun. Und dass man nicht darauf warten soll, erst für etwas zu kämpfen, wenn es einem widerfährt, sondern kämpft jetzt schon dafür.
2020 dreht sie nochmal eins weiter auf. Sie will nicht nur ihre Plattform nutzen, sondern auch anderen eine geben. Ihre Mutter gründet die Organisation Support and Feed, die als Mission den Kampf gegen die Klimakrise hat. 2022 organisiert Maggie mit Hilfe dieser Organisation und auch mit Billys Hilfe zum ersten Mal die Klimakonferenz Overheated. Da bringen sie AktivistInnen, DesignerInnen und MusikerInnen zusammen, um zu diskutieren, wie man die Musik- und Modebranche nachhaltiger machen kann. Und seitdem findet die Konferenz jedes Jahr statt. Hier ist Billie auf der ersten Overheated-Konferenz 2022.
I'm so proud of my mom, Maggie. Everybody just make sure to my mama.
Sie ist super stolz auf ihre Mama.
2023 fragt die Modezeitschrift Vogue bei Billie Eilish an, ob sie mal wieder aufs Cover möchte. Und Billie sagt einfach, ja, aber nur, wenn noch 8 andere KlimaaktivistInnen mit aufs Cover kommen. Das hat vor ihr noch niemand gemacht und es hat geklappt. Sie war mit 8 jungen UmweltaktivistInnen abgebildet.
Aber so gut und so simpel eigentlich, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Die Liste an Dingen, die Billie fürs Klima macht, ist einfach ewig lang.
Ja, aber ich möchte jetzt auch trotzdem noch mal ein bisschen kritisch sein, wie Billie es sich selbst gegenüber ja auch ist, und einfach noch mal nachfragen, macht sie wirklich genug? Als einer der berühmtesten Menschen der Welt, die für ihren Beruf trotzdem sehr viel fliegt und die es liebt, Auto zu fahren. Um das zu beantworten, haben wir uns eine ziemlich tolle Expertin an Land ziehen können.
Ich bin Luisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin und Autorin.
Sie ist die berühmteste deutsche Klimaaktivistin, Autorin von einigen Büchern wie Was wäre, wenn wir mutig sind und gerade mal 29 Jahre alt.
Luisa hat Billie zum 1. Mai 2019 live in Hamburg gesehen.
Seitdem höre ich sehr gerne ihre Musik, wie sehr, sehr viele andere Menschen, und feiere ganz viel von dem, was sie macht und wie sie sich darstellt.
Und was denkt sie? Macht Billie genug?
Ich habe, glaube ich, gar nicht so viel Interesse daran rumzunörgeln, wenn schon jemand was macht. Sie macht mehr als viele andere. Ist es genug? Nein. Aber müssen wir trotzdem wertschätzen, was da passiert? Auf jeden Fall. Wie sollten sich sonst andere daran ein Vorbild nehmen können, wenn sie das Einzige, was sie mitbekommen, ist, dass Billie alle Schafe auch noch auf die Rübe bekommt? Das inspiriert auch niemand anderen, es ihr vielleicht gleich zu tun.
Das finde ich voll den guten Ansatz. Also zu sagen, es ist gar nicht wichtig, dass man eine perfekte Aktivistin ist.
Das ist ja auch fast unmöglich.
Viel wichtiger ist es ja eigentlich, dass man statt einer perfekten viele unperfekte AktivistInnen hat. Und da schließt Luisa sich auch selbst ein.
Ich fühle mich immer so, als würde ich nicht genug tun. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Nachricht, weil ich dann auch denke, naja, wenn ich das fühle, sozusagen, wer fühlt es denn eigentlich nicht? Also, weil ich ja schon einfach den ganzen Tag seit 6 Jahren jeden Tag mich mit der Klimakrise beschäftige. Und auch ich denke, müsste ich nicht mehr machen und wie kann ich wirksamer sein? Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, ja, das ist einfach ein Teil, der uns in der Realität begleitet, das Gefühl, dass es nicht genug ist, weil es ist auch einfach nicht genug. Und damit muss man, glaube ich, leben lernen. Und dann darf man sich aber davon nicht aufhalten lassen.
Einen kleinen Kritikpunkt hat Luisa dann aber doch. Sie findet das zwar super, dass Billie sich über die vielen logistischen Sachen, Wegwerfbecher, veganes Essen und so Gedanken macht, aber
es macht das, was Musik machen kann, klein, es auf den Plastikbecher im Stadion zu reduzieren. Denn Musik manifestiert auch immer eine Kultur und ein Lebensgefühl. Also die Popkultur, die manifestiert ja auch immer das ein bisschen, was als gutes Leben gesehen wird oder was als Idealzustand, als Traum in die Welt gesetzt wird. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das ernst zu nehmen.
Ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie in Pop und Hip-Hop besungen wird, wie viel Kohle man hat und wie viel Bling-Bling und Häuser man sich davon leisten kann. Beyoncé ist zum Beispiel sehr gut darin und Luisa wünscht sich da einfach neue Utopien.
Wie sieht das eigentlich aus, wenn man ein Leben besingt, was tatsächlich nachhaltig ist und schön und frei und lustig und ästhetisch? Und wenn man Träume in die Welt setzt, die nicht nur Träume auf Kosten der Welt sind, sondern Träume von dieser Welt sind.
Man könnte zum Beispiel von einer autofreien Welt singen.
Ich frage mich gerade, wie dieser Song ankommen würde. Aber ich glaube, wenn Billie Eilish das singt, würde das sogar klappen.
Stimmt.
Und ich glaube, es ist natürlich auch schwierig, solche Songs zu schreiben. Und Billie ist da ja auch noch eher kritisch unterwegs, aber immerhin kritisiert sie mit ihren Lyrics ja schon auch den verschwenderischen Lifestyle. Das ist ja auch mega wichtig. Billie setzt sich auch nicht nur für das Klima, sondern auch für Bürgerrechtsbewegungen Black Lives Matter und die feministische Bewegung Me Too sehr stark ein, indem sie viel auf Demos geht und auch über Machtmissbrauch singt. Wie hier in Your Power, das auf dem Happier Than Ever Album 2021 erschienen ist.
I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but I've been so strange.
Sie singt unter anderem: Versuch nicht, deine Macht zu missbrauchen. Du willst deine Macht vielleicht nicht verlieren, aber sie zu haben ist so merkwürdig. Sehr explizit.
Billie lässt wirklich keinen Zweifel aufkommen, worum es ihr geht. Sie ist hier schon ganz klar eine Aktivistin. Und das bringt mich zu meiner letzten Frage für heute. Wenn Billie sich so stark positioniert in so vielen politischen Belangen, warum ist sie als queere Frau verhältnismäßig still, wenn es um queere Themen geht?
Aber die Frage beantworten wir erst in der nächsten Folge, in der wir auch darüber sprechen, wie Billie zu ihrer Sexualität steht, welche Rolle ihre Figur und ihr Körper in ihrer Karriere gespielt haben und was Mode ihr bedeutet.
Alle 6 Folgen der Billie Eilish Story hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eine Bewertung, über ein Abo und wenn ihr diesen Podcast an alle Menschen schickt, die mehr über Billie Eilish erfahren sollten. Die Billie Eilish Story ist ein Podcast der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur, Bayern 2 Zündfunk und Radio Bremen, Bremen 4. Die Hosts sind Lea und Gizem Celik. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Executive Producers Flow, Robert Kindermann und Sabrina Andorfer. Redaktion ARD Kultur, Rebecca Leiter und Kai Winn. Redaktion Bayern 2 Zündfunk, Katja Engelhardt. Redaktion Radio Bremen, Bremen 4, Marina Weidenhaupt. Projektleitung Flow, Eva Hoos. Produktionsleitung ARD Kultur, Annemarie Haag. Produktionsleitung Flow, Götz Theilen und Tim Giese. Erste Aufnahmeleitung, Katharina Mark. Distribution, Farina Fricke. Recherche, Theresa Hertel, Anna Scholz, Janina Rog, Eva Hoos. Skript und Dramaturgie, Anna Scholz, Janina Rog, Theresa Hertel, Eva Hoos. Autorin dieser Folge ist Janina Rog. Sounddesign Lorenz Schuster. Postproduktion Ikone Audio Productions. Coverart Nina Gau. Sprecherin Caroline von der Grüben. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Der Podcast Telephobia, dieser eine Anruf, ist zurück mit einer neuen Staffel und neuen Geschichten. Host Lea Utz hilft in jeder Folge einem Menschen bei einem Anruf, den er oder sie schon viel zu lange vor sich herschiebt oder sich einfach nicht traut zu machen. Und wir alle dürfen live bei diesen Gesprächen dabei sein. Diese Anrufe können ziemlich unangenehm sein, wie zum Beispiel, wenn Mario nach Jahren das erste Mal wieder mit seiner Tochter telefoniert, denn er hat den Kontakt zu ihr abgebrochen, als sie noch ein Kind war. Diese Gespräche können aber auch super emotional und schön sein, wie bei Annette. Sie will sich bei der Familie bedanken, die sie 1989 bei der Flucht aus der DDR im Kofferraum mitgenommen hat. Hinter jedem dieser Anrufe steckt auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und in die könnt ihr bei Telephobia eintauchen. Die neuen Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.